NDR Info. Themen des Tages.
Wenn Sie den jungen Mann jetzt gesehen hätten, Hope, wie er alleine in die Bark eingeschwommen ist und im Übrigen sich auch noch mit seinen Flippern, aber auch mit seiner Fluge, wenn man so will, hier aus dem Kirchsee verabschiedet hat, dann wünsche ich ihm persönlich wirklich eine gute Reise.
Till Backhaus war das, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern im Außendauereinsatz. Vor der Insel Pöhl kam heute Bewegung in die Rettung des Buckelwals. Unsere Reporterin meldet sich gleich von vor Ort. Weitere Themen in der kommenden halben Stunde. Der Tag vor der großen Entscheidung im Kabinett. Wird es eine Einigung geben auf Sparpaket und Haushaltsentwurf? Und wir schauen auf die Entwicklung der Regierung, aber das wird sicherlich auch aus Sachsen gemacht, auch Thema bei den Grünen sein. Dort beginnt nämlich die Klausurtagung in Leipzig. Bestimmt werden soll auch der eigene weitere Kurs. Diese Woche ist ja für viele eine kurze Freitag, 1. Mai, Feiertag. Und das soll auch so bleiben. Kurz bevor es morgen zu einer Einigung des Kabinetts kommen soll, bei ersten Reformschritten, hat nun der SPD-Finanzminister Klingbeil bestätigt, dass es vor 2 Wochen in der Villa Borsig bei Verhandlungen laut geworden sei. Wie er nun bestätigt hat, wollte die Union offenbar den 1. Mai als Feiertag abschaffen. Die SPD sei dagegen gewesen und dann wurde der Ton auch mal lauter. Es wird also bei diesem Thema erstmal alles so bleiben, wie es ist, aber es braucht natürlich andere Reformen und Sparmaßnahmen. Bei beiden Parteien wird offenbar noch bis zuletzt beraten, wie es morgen dann zu einer endgültigen Einigung im Kabinett kommen kann. Wobei ja Kanzler Merz schon gestern in Berlin betont hatte, das Konzept für die gesetzliche Krankenkasse stehe quasi schon. Georg Schwarte hat die 2-tägige Klausur der Union verfolgt.
1,5 Tage saßen sie zusammen. Sogar ein Psychologe war als Gastredner zur Unionsfraktionsspitze gekommen. Am Nachmittag verordnete CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der schwarz-roten Koalition dann diese Therapie.
Alle 3 Parteien dieser Koalition müssen es in dieser Phase jetzt aushalten, Dinge, Reformüberlegungen einfach auch mal auf dem Tisch liegen zu lassen, um dann zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Die Menschen erwarten von uns, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln, dass wir miteinander reden.
Und nicht übereinander und schon gar nicht über nicht öffentliche Sitzungen. Zuletzt war aus dem Koalitionsausschuss nach außen gedrungen, dass Kanzler Merz den SPD-Vizekanzler Klingbeil angebrüllt habe.
Ich würde schon mal sagen, in dieser Koalition schreit niemand. Wir alle tun gut daran, wenn wir das Wort verhindern, vielleicht aus unserem Wortschatz streichen, vielmehr das Wort ermöglichen, verwenden.
Unionsfraktionschef Spahn sagte, die Menschen spürten, dass es jetzt Veränderungen brauche. Sie seien bereit, auch Zumutungen in Kauf zu nehmen.
Und diese Entscheidungen, sie sind nicht immer bequem, aber sie sind notwendig, wenn wir Deutschland wieder nach vorne bringen wollen. Wer blockiert, verliert. Wer bremst, fällt zurück.
Den Zustand der schwarz-roten Koalition bezeichnete Spahn als so kompliziert wie die Lage insgesamt. Dass die jüngsten Umfragewerte für die Regierung und auch für Kanzler Merz im Keller sind, die AfD zulegt, für Spahn hat das Gründe. Die Koalition sei zuletzt außer Tritt geraten.
Warum die Extremisten gerade so stark sind in den Umfragen, dann ist das ja nicht die Stärke der AfD, sondern es ist eine Reaktion, eine Folge der letzten 2, 3, 4 Wochen, das Bild, das wir abgegeben haben. So. Punkt, Ende aus.
Morgen schon soll sich das ändern. Dann wird laut Spahn die Gesundheitsreform im Kabinett verabschiedet werden, inklusive offenbar einer Zuckerabgabe auf Süßgetränke. Gerade die CDU hatte sich auf ihrem Parteitag noch vehement gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen, die der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, vorschlug. Jetzt gehe es um Prävention, vor allem für Kinder und Jugendliche.
Und in dem Kontext kann man dann mit einer Zuckerabgabe für einen speziellen Bereich, das ist was anderes als eine Zuckersteuer, generell auf Zucker, Zuckerabgabe in diesem Bereich gesüßter Getränke auch gut umgehen. Das können wir im Ergebnis, denke ich, gut mittragen.
Der Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform dürfte sich dann im Laufe des parlamentarischen Verfahrens noch erheblich ändern. Aber, sagt Spahn, jede Änderung dürfe das Einsparvolumen nicht verringern.
Wer also einen Vorschlag macht, welche Maßnahme er nicht mehr oder anders möchte, muss gleichzeitig einen Vorschlag liefern, wo wir denn stattdessen zu Einsparungen oder Verbesserungen kommen. Wir müssen die Beiträge stabil halten.
Kernanliegen bei allen Reformen, die kommen sollen, von Gesundheit über Rente bis zur Steuerreform, laut CSU-Landesgruppenchef Hoffmann, das Signal, wir kümmern uns.
Und dabei dürfen wir eben nicht als kalte Koalition wahrgenommen werden. Wir wollen die Schwächsten im Land eben auch in den Blick nehmen.
Jetzt, sagt Spahn, arbeitet die Koalition daran, dass auf anstrengende 20er Jahre wieder ein Jahrzehnt des Aufschwungs folgen könne.
Informationen von Georg Schwarte. Ja, und parallel zu den Unionsfraktionsspitzen haben sich ja auch die SPD-Landesverbände aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen getroffen. Und hier sieht man offenbar vor allem noch eine Unwucht bei der Krankenkassenreform zu Lasten der Versicherten. Aber ansonsten versuchte man auch in Bielefeld Zuversicht auszustrahlen. Das soll klappen morgen mit einer Einigung. Katharina Seiler berichtet.
Die SPD-Spitze, zu der ja viele niedersächsische Bundestagsabgeordnete gehören, hat diese Klausurtagung dafür genutzt, die Genossen auf die schwierige Lage einzuschwören. Für die SPD geht es um den Balanceakt zwischen den Reformen, die die schwarz-rote Regierung beschließen will, und dem SPD-Anspruch, den Sozialstaat nicht anzutasten. Und damit bei diesem Balanceakt alle mitgenommen werden, halfen auch alle mit. Bundesverteidigungsminister Pistorius, Bundesfinanzminister Klingbeil und der Chef der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch. Alles Niedersachsen.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir wissen alle, dass wir jetzt in einer sehr entscheidenden Phase sind. Wir werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten Dinge miteinander zu besprechen haben und auch zu klären haben, die durchaus ans Eingemachte gehen. Alle sind für Reform, aber wenn es konkret wird, dann wird das durchaus heikel.
Und die Phase ist immerhin so entscheidend für die SPD, dass sich Verteidigungsminister Pistorius für die Teilnahme an der Klausurtagung extra in Bielefeld hat einfliegen lassen. Er weiß, wie wichtig die niedersächsischen und nordrhein-westfälischen Bundestagsabgeordneten für die gesamte SPD-Bundestagsfraktion sind.
Uns verbindet ein Anspruch, Politik auf eine besondere Art und Weise zu machen, nämlich ganz nah bei den Menschen, mit dem Anspruch, die Dinge konkret zu verbessern, ohne ideologische Scheuklappen, stattdessen mit viel Pragmatismus und klarem Blick für die Wirklichkeit.
Etwas schwieriger war der Auftritt für SPD-Parteichef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Während seine Co-Chefin und Bundesarbeitsministerin Baas Kürzungen in den Sozialsystemen gestern rundherum ablehnen konnte, muss er als Finanzminister im nächsten Haushalt Milliarden einsparen. Und das heißt, wenn nicht gekürzt werden soll, müssen die Haushaltslücken anders gestopft werden. Im Unterschied zu anderen in der SPD will er den Fokus auf Wirtschaft und Arbeit legen.
Ich habe selbst an vielen Stellen immer gesagt, wir müssen auf Wirtschaft und Arbeit zielen. Das heißt dann aber auch, dass wir es tun müssen. Übrigens, das heißt nicht, dass zu 100% immer alles darauf gehen muss, aber das heißt, wir brauchen den klaren Fokus. Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn ich dann manchmal in Debatten bin, wo wir in Nachwahlbefragungen die Rückmeldung kriegen, ja, die SPD wird als Partei der Transferleistungsempfänger wahrgenommen, und dann erzählt mir irgendwer in der politischen Debatte, ja, da sind die Fragen halt falsch gestellt worden. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
Industriepolitik, sichere Beschäftigung und ein starker Sozialstaat. Darum drehte sich 2 Tage lang die Klausurtagung der SPD-Abgeordneten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wohlfühlthemen für die SPD. Schon morgen, wenn das Kabinett eine Krankenkassenreform beschließt, werden sich viele Sozialdemokraten wahrscheinlich schon weniger wohlfühlen.
Reformen sind nicht bequem, aber notwendig. Beziehungsstatus kompliziert. Darüber habe ich auch mit Ursula Münch gesprochen, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Es geht um viel, Sie können es schaffen, weil Sie müssen. Es ist ja schon ein großer Gelingensdruck, den wir da wahrnehmen. Und das ist offenbar ja auch allen beteiligten Politikern bewusst, auch wenn noch bis zuletzt gerungen wird. Wie hoch schätzen Sie denn Chancen auf Einigung ein?
Also ich würde sagen, das schaut doch mal ganz gut aus. Man muss natürlich dazu sagen, das ist ein wahnsinniger Brocken. Also Gesundheitsreform ist somit eines der schwierigsten Dinge in der Bundesrepublik Deutschland. Das haben ganz viele Bundesregierungen, viele Gesundheitsminister immer wieder vor sich hingeschoben, weil es eben so unterschiedliche Interessensgruppen gibt und weil es natürlich jede Bürgerin und jeden Bürger betrifft. Also insofern ist ein sehr, sehr hoher Druck. Es ist ein sehr großes Paket, das man da muss. Und natürlich wird es da keine perfekte Lösung geben. Da muss man Zugeständnisse machen. Und es geht ja dann auch noch mal erst ins parlamentarische Verfahren. Also da wird sich auch noch mal was verändern. Aber ich würde sagen, eigentlich schaut es bislang ganz gut aus.
Es geht ja auch immer noch um das Austarieren zwischen Union und SPD. Also 2 ganz unterschiedlichen Parteien, die aber zusammen regieren, also Kompromisse finden müssen. Dennoch hat man bei der Union offenbar das Gefühl, die SPD als eigentlich Juniorpartner habe zu viel durchgesetzt. Ist es für Sie ein Sachstreit oder doch auch mehr ein Macht- und Vertrauensthema zwischen beiden Parteien?
Also eigentlich ist es ein Sachstreit in erster Linie, aber weil man sich in so vielen Themen uneins ist und nicht, weil man nicht in der Lage ist, sich nicht zu einigen, sondern man ist sich ja uneins, weil es natürlich eine ganz unterschiedliche Betrachtungsperspektive gibt. Es gibt die Perspektive derer, die sagen, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer müssen entlastet werden, die Patienten bekommen vielleicht zu viele unnötige Leistungen von irgendjemandem aufgeschwatzt und so weiter und so fort. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, naja, aber das sind doch die Schwächsten im Glied, die Patienten, da muss man doch denen mehr Entlastung bereitstellen und so weiter und so fort. Also das erleben wir ja auch in unseren privaten Debatten, dass das große, ja eigentlich sogar ideologische Auseinandersetzungen sind. Und aus diesen Auseinandersetzungen, weil die so unterschiedlich geführt werden, ergibt sich dann eben auch, weil es so schwierig ist, da zu einem Konsens zu kommen, und weil man natürlich auch einiges Missliches schon miteinander erlebt hat, ergibt sich daraus auch so ein gewisser, ja, so ein fehlendes Vertrauen. Man hat nicht die ideale Arbeitsgrundlage, weil man immer denkt, naja, wir müssen den anderen zu viel entgegenkommen, die kommen uns zu wenig entgegen. Das ist auch inzwischen viele Missverständnisse mit dabei und man darf nicht übersehen. Es ist eine lagerüberschreitende Koalition, es sind zwei unterschiedliche politische Lager und die sind inzwischen weiter auseinander, als es während den sogenannten Großen Koalitionen, also tatsächlich noch größer waren, von Angela Merkel der Fall war.
Sie haben es ja auch schon erwähnt, es sind sehr kleinteilige und vielschichtige Reformen bzw. Sparideen und Gesundheit und Haushalt sollen den Anfang machen. Sie haben auch schon erwähnt, Gesundheit wirklich ein schwerer Brocken. Die Hoffnung von Kanzler Merz ist offenbar ja auch, wenn man das jetzt packt, dann sind auch weiterfolgende Themen wie Rente und Steuern machbar. Ist das das richtige Signal?
Also ich würde schon sagen, wie immer im Leben, also wenn es mal an einer Stelle vorangeht und dieser berühmte Knoten sich löst, dann wird es vielleicht auch an den anderen Punkten leichter sein, weil man wieder mehr Vertrauen hat. Aber garantiert nicht, weil die Probleme klein sind. Also die Rentenversicherung ist natürlich ein weiteres sehr großes Problem. Man bekommt da ja auch die Ergebnisse dieser Kommission vorgeliefert. Aber dieses Vertrauen, die Zuversicht, jetzt haben wir das mal gemeinsam gestemmt, wenn es dann tatsächlich der Fall ist, das wäre schon mal ein ganz gutes Sprungbrett für die nächsten Reformschritte.
Und Frau Münch, Sie haben Vertrauen angesprochen zwischen den beiden Parteien, aber es geht natürlich beiden jeweils auch immer um Wähler und Wählerinnen und deren Vertrauen. Beide wollen Wählerstimmen zurückgewinnen. Geplant ist zum 1. Januar eine große Reform der Einkommenssteuer mit dem Ziel, dann auch kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Da ist man sich aber wohl über die Finanzierung auch noch nicht einig. Jetzt gab es heute eine aktuelle Forsa-Umfrage, wonach die AfD ihren Vorsprung wieder ausbauen konnte, liegt nun 5 Prozentpunkte vor der Union. Kanzler Merz inzwischen ein sehr unbeliebter Kanzler. Kann denn jetzt mit morgen da vielleicht auch eine Trendwende gelingen?
Also mit morgen allein bestimmt nicht, aber mit einer Gesamtheit von Reformen, mit weiteren Verbesserungen, mit Blick auf Infrastruktur würde ich schon sagen. Aber natürlich auch nur, wenn ich alle ständig diese Ergebnisse, die nie perfekt sein werden und nie ideal sein werden, wenn wir die nicht alle ständig mies machen. Also es gibt natürlich, man muss sich ja den Mechanismus auch immer wieder vor Augen führen, es gibt politische Kräfte und das ist jetzt nicht nur die AfD, aber vor allem, die natürlich ein großes Interesse daran haben, das alles mies zu machen, schlecht zu reden. Und wenn die Kräfte in den verschiedenen Kommunikations- und Informationsräumen ständig noch mehr Rückhalt gewinnen, dann wird es noch schwieriger. Aber auf jeden Fall wäre es schon mal eine Grundlage, wenn diese Schritte erreicht sind. Ob dann alles gut wird, wird sich weisen.
Und obwohl Sie schon am Anfang Optimismus gezeigt haben, müssen wir natürlich einmal noch klären, was passiert, wenn es morgen doch einen Knall gibt und es doch nicht funktioniert?
Dann hat natürlich vor allem die Bundesregierung ein Problem, weil dann im Grunde sowohl der Kanzler als auch der Vizekanzler signalisieren würden, dass man nicht kompromiss- und einigungsfähig ist. Das wäre tatsächlich eine immense Belastungsprobe, eine der vielen, aber jetzt eine ganz große Belastungsprobe, sehe ich aber nicht.
Soweit Professor Ursula Münch. Beobachtet wird das Geschehen im politischen Berlin sicher auch von Sachsen aus. Die Bundestagsfraktion der Grünen trifft sich seit heute 3 Tage lang in Leipzig. Auf der Tagesordnung dürften die aktuellen Krisen stehen und welche Positionen die Grünen dazu haben. Eine Frage ist mit Sicherheit aber auch, warum können die Grünen von der Schwäche der Regierungsparteien Union und SPD bislang kaum profitieren? Christoph Stümpner.
Für die Grünen im Bund gäbe es derzeit durchaus Gründe, zuversichtlich zu sein. So sieht das zumindest die Co-Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Bundestag, Katharina Dröge. Sie erinnert auf der Klausurtagung in Leipzig an die Wahlerfolge in Baden-Württemberg und München. Außerdem sei das grüne Kernthema Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch den Iran-Krieg aktueller denn je.
Wir erleben den größten Ölschock weltweit. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie endlich rausgeht aus der Abhängigkeit von fossiler Energie. Es ist ein Irrsinn, jetzt die Abhängigkeit noch erhöhen zu wollen mit einem Tankrabatt, der bei den Mineralölkonzernen landet, mit einem Aufweichen des Verbrennerverbots. Wir sagen, es gäbe Alternativen. Ein Tempolimit beispielsweise könnte jetzt effektiv Sprit sparen und gleichzeitig mehr Sicherheit für die Menschen bringen.
Entsprechend wolle man genau da ansetzen, den Klimaschutz, die Unabhängigkeit von Gas und Öl weiter fordern und vorantreiben. Außerdem sei laut Katharina Dröge eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung geboten. Mit eigenen Vorschlägen wollen die Bündnisgrünen die Beiträge senken, indem beispielsweise versicherungsfremde Leistungen durch Steuergelder finanziert werden.
Die Sozialversicherungsbeiträge bei den Krankenkassen, die können um 2 Prozentpunkte sinken. Das entlastet Arbeitnehmer, auch insbesondere die unteren Einkommen. Das entlastet aber auch die Unternehmen. Das wäre der erste Schritt und daran scheitern CDU und SPD. Sie werden es nicht schaffen.
Auch die gesetzliche Rente wolle man stabilisieren. Nicht zufällig tagt die Bundestagsfraktion der Grünen in Leipzig. 2 Wahlen in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stehen an. In beiden Ländern sind die Grünen zwar im Landtag, bilden jedoch die jeweils kleinste Fraktion. Für die Co-Bundestagsfraktionsvorsitzende Britta Haselmann muss das nicht so bleiben.
Ja, wir werden als Bündnisgrüne natürlich in Sachsen-Anhalt wie auch in Mecklenburg-Vorpommern mit inhaltlichen Themen, mit denen wir seit Jahren in diesen beiden Bundesländern verbunden werden, nämlich eine starke Stimme für den Schutz von Natur und Umwelt und Klima zu sein. Und das andere ist die Bezahlbarkeit des Lebensalltags. Die Senkung der Kassenbeiträge um 2% bedeutet für jede und jeden Bürger eine Entlastung.
Die Themen für die Landtagswahlkämpfe sind damit grob gesteckt, doch mahnt die sächsische Bundestagsabgeordnete Paula Pichotta. Auch für Landtagswahlkämpfe sei insbesondere Arbeit und Wirkung der Bundespartei entscheidend.
Da passiert ja so viel gerade auf einmal in der Welt. Menschen haben einfach Angst darum, wie es in Deutschland in 5 oder in 10 Jahren aussieht. Und die wollen, das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei der Wahl in Baden-Württemberg gesehen, die wollen einfach Menschen sehen, denen sie vertrauen können, egal was kommt, dass die in ihrem Interesse entscheiden werden. Und dass sie sich nicht mehr jeden Tag über Politik aufregen müssen, sondern dass sie darauf vertrauen können, dass das schon irgendwie funktioniert. Und das ist auf Bundesebene gerade nicht gegeben. Und noch sind wir auf Bundesebene für viele Menschen nicht die bessere Alternative. Und das muss sich ändern.
Noch bis morgen bleiben die 85 Abgeordneten der Grünen Bundestagsfraktion in Leipzig. Zurück geht es dann nach Berlin, um die erarbeiteten Vorschläge im Bundestag von den anderen Fraktionen bewerten zu lassen.
Wir kommen jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock hat heute der Prozess im Fall Fabian begonnen. Der 8-jährige Junge aus Güstrow war ja im vergangenen Oktober getötet worden. Der Fall hatte damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. 4 Tage lang suchten zahlreiche Einsatzkräfte den Grundschüler. Dabei kamen Spürhunde, Boote, ein Hubschrauber zum Einsatz. Nun ist eine 30 Jahre alte Frau angeklagt, die Ex-Partnerin von Fabians Vater. Zum Verhandlungsauftakt wurde heute aber nur die Anklage verlesen. Aus Rostock, Jörg. Jakob Gericke.
Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt der Prozess. Auch Pressevertreterinnen und Vertreter müssen ihre Taschen durchsuchen lassen, gehen durch elektronische Schleusen, werden am ganzen Körper abgetastet. Das Landgericht Rostock ist auf einen ungewöhnlichen Prozessauftakt eingestellt, sagt die Sprecherin Anne Kruse.
Wir haben unglaubliches Medieninteresse und Öffentlichkeitsinteresse. Das haben wir hier bemerkt und entsprechend aufgereiht bei den Stuhlreihen. Und die maximale Traglast des Saals ausgenutzt. Wir haben 156 Sitzplätze jetzt hier, die annähernd auch ausgenutzt wurden.
Am Vormittag wird die Angeklagte Gina H. in den Gerichtssaal geführt, mit gefesselten Füßen und mit einem roten Aktenhefter vor dem Gesicht. Nur wenige Meter trennen die Frau, die Fabian getötet haben soll, von dessen Mutter, die als Nebenklägerin bei der Staatsanwaltschaft sitzt. Die wirkt zumindest äußerlich gefasst, sitzt kerzengerade da. Als der Kern der Anklageschrift verlesen wird, schaut die 30-jährige Angeklagte viel zu Boden, sonst sieht auch sie ruhig und gefasst aus. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den 8-jährigen Fabian vor allem aus Eigennutz ermordet zu haben. Mehrere Jahre lang hatte die Angeklagte demnach eine Beziehung zu seinem Vater. An einem gewissen Punkt wollte der Junge seinen Vater und dessen Freundin nicht mehr besuchen. Als die Beziehung endete, hatten Fabian und sein Vater dann wieder Kontakt. Die Angeklagte wollte ihren Ex-Partner zurück, doch der blockte ab. Er wollte das Verhältnis zu seinem Sohn nicht riskieren. So erklärt sich die Staatsanwaltschaft Rostock den Hintergrund der Tat, sagt Sprecher Harald Nowak.
Das konnte man aufgrund der gegenseitigen Nachrichten, die sich die beiden geschrieben haben und natürlich auch durch die Zeugenvernehmungen, denn der Vater ist ja beim nächsten Hauptverhandlungstag am Nachmittag schon dran, rekonstruieren und auch wieder unter Beweis stellen. Ja.
Fabian soll also getötet worden sein, weil er einer unglücklichen Ex-Partnerin des Vaters angeblich im Weg war. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Deswegen habe die Frau den Jungen am 10. Oktober aus dem Haus gelockt, wo er allein war, und ihn ins Umland gefahren. Dort habe sie auf ihn eingestochen, 6-mal. Die Angeklagte selbst sagt am ersten Prozesstag nichts zu den Vorwürfen. Einer ihrer Verteidiger, Andreas Ohm, bezweifelt die Hintergründe, die die Staatsanwaltschaft rekonstruiert haben will.
Ich sehe hier nicht wirklich ein Motiv, und ich denke mal auch, wenn man die Chatnachrichten, die der Herr Vorsitzende angesprochen hat, sich mal in Gänze oder im Zusammenhang anhört oder durchliest, dass man dann auch über dieses Motiv möglicherweise anders nachdenkt.
Insgesamt sind für den Fall Fabian 17 Verhandlungstage angesetzt. Der nächste folgt übermorgen. Das Landgericht Rostock geht aber schon jetzt davon aus, dass das Urteil nicht wie geplant im Juli fallen wird. Allein rund 60 Zeuginnen und Zeugen sollen noch angehört werden.
Tag 29, Tag der Entscheidung, so nannte der mecklenburg-vorpommersche Umweltminister Till Backhaus den heutigen Tag und meint die private Rettungsaktion für den Buckelwal vor der Insel Pöhl. Ein Riesenkahn ist umgebaut worden, soll den Wal in die Nordsee bringen, und wir haben ja gehört, heute sollte diese Großaktion begonnen werden. Gestern wiederum haben wir von Experten gehört, die sich einig waren, dass der Zustand des tonnenschweren Tieres sich deutlich verschlechtert hätte. Vor uns vor Ort ist meine Kollegin Jolien Wagner-Stein. Heute Nachmittag ist es dann aber gelungen, den Wal tatsächlich zu verladen. Wie genau hat das funktioniert?
Ja, genau. Also das war wirklich, hier muss man sagen, vor Ort, ich glaube für alle Beteiligten, ein Riesenspektakel. Denn es waren knapp 20 Männer an dem Wal dran und haben ihn mit Gurten, und das waren Feuerwehrschläuche, sozusagen gedreht. Und immer, wenn der Wal geatmet hat, das konnte man durch die Blasfontäne sehen, dann ertönte ein lautes Ziehen, Ziehen. Und alle zusammen haben dann quasi diese Chance dieser kleinen Bewegung, dieser Atmung genutzt und ihn bewegt dann eben und gedreht, sodass er dann diese Fahrrinne, die für ihn extra ausgebaut wurde, nutzen konnte. Und das hat er dann tatsächlich auch. Also er ist offensichtlich die letzten Meter von alleine geschwommen in diesen Schwimmcontainer hinein und ist da jetzt drinne.
Es hat ja immer wieder während der Rettungsaktion große Kritik gegeben, eben auch, weil so viele Menschen an dem Wal dran waren, weil das heißt, großen Stress für diese Tiere, eben auch die Gurte, die du gerade erwähnt hast. Wie ist denn jetzt die Stimmung vor Ort?
Genau, also diese Kritik, die ist natürlich nach wie vor auch aktuell, aber die weisen hier vor Ort alle Beteiligten von sich. Alle sagen, dass sie hier sind für den Wal, um dem Wal zu helfen, um ihn zu retten, und dass es ihnen einzig und allein darum ginge. Also das hat beispielsweise die Tierärztin, die hier beteiligt ist, Frau Tönnies, gesagt. Das hat auch der Cheftaucher, Herr Babbel, gesagt. Also alle, die hier wirklich so beteiligt waren, die haben das nochmal bestätigt heute, dass sie in keinster Weise dem Tier schaden wollten oder wollen, sondern eben nur das Beste im Sinne haben. Und dafür werden sie hier von den Leuten auch gefeiert. Also sie sind ja waren heute den Tag über im Wal. Jetzt gerade sind wir hier in Kirchdorf am Hafen. Das heißt, die Boote mit den Rettungshelfern sind hier zurückgekommen. Und hier vor Ort waren viele Leute, die Retter und Helfer mit Applaus, mit Jubel in Empfang genommen haben. Es gab Menschen, die haben geweint vor Freude und den Leuten gedankt, dass sie sich eben um den Buckelwal kümmern. Das war hier die Stimmung vor Ort.
Und es ist ja wirklich ein langer Zeitraum. Also da haben alle ja auch durchgehalten. Ja. Was ist jetzt, wenn wir über Zeit sprechen, denn der weitere Plan? Also der liegt jetzt quasi in diesem großen Kahn wie in einem großen Swimmingpool und soll ja jetzt aber eigentlich noch relativ weit transportiert werden.
Genau. Also der Plan ist jetzt, das hat zuletzt Felix Bohnsack gesagt von der DLRG, dass der Wal sozusagen in diesem Schwimmcontainer, da wird jetzt erstmal Wasser abgelassen, dass er sozusagen etwas absinkt und eine gute Position hat, um dann transportiert zu werden. Und dann soll es eben heute Abend in Richtung Wismar gehen. Dort wird dann dieser Schwimmcontainer abgekoppelt und kommt an einen Schlepper. Und dieser Schlepper soll den Wal dann samt seines Schwimmcontainers sozusagen, da bleibt er ja auf jeden Fall erst einmal drinne. Also soll den Wal dann an Fehmarn vorbei bis in das Meeresgebiet Kattegat und dann eben an Dänemark auch vorbeibringen, sodass er dann in der Nordsee ist. Und da wird dann nochmal geschaut, ob er in der Nordsee freigelassen wird oder ob man sagt, man bringt ihn jetzt noch weiter in Richtung Atlantik.
Das ist ja seine eigentliche Heimat. Wir haben das alle verfolgt. Also das wird noch ein bisschen dauern. Wir hören bestimmt noch von dem Wal. Wie ist aber dann die Idee? Endet das in der Nordsee oder gegebenenfalls weiter? Oder also hat er inzwischen doch einen Peilsender noch bekommen? Was ist die Prognose?
Ja, im besten Fall endet es natürlich in der Nordsee oder am besten natürlich im Atlantik. Aber das kann man eben jetzt gerade noch nicht genau sagen. Es gibt einen Peilsender, der ist ja auch schon an dem Wal dran. Der hat allerdings ein sehr großes Problem, denn dieser Tracker, der funktioniert nicht unter Wasser. Das heißt, sollte der Wal abtauchen, also dann in der Nordsee oder im Atlantik in Freiheit abtauchen oder eben im schlimmsten Fall auch ertrinkend auf Grund sinken, das ist ja auch eine Möglichkeit, dann wäre der Wal nicht mehr zu erfassen. Und Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus hat vorhin gesagt, dass dieser Trecker nochmal überarbeitet werden soll, also dass da nochmal eine Lösung gefunden werden muss, dass er eben weiter verfolgt werden kann. Aber wie genau das aussehen soll, und ja, wann das passiert, das ist eben noch völlig unklar.
Da werden wir natürlich noch weiter dranbleiben, aber erstmal für den Moment vielen Dank auf die Insel Pöhl. Das war unsere Reporterin Jolene Wagner-Stein. Der Wal ist jetzt also wirklich auf dem Weg demnächst Richtung Nordsee. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Dienstag, den 28. April.